Das ist natürlich toll, wenn ich das so anschaue, wie das ganz anders ausschaut als vor 50 Jahren. Für die, die uns nicht kennen, ich habe die Vera gebürtige Groß. Sie ist jetzt 1,56 Meter, also, aber sie ist eine gebürtige Groß. Die habe ich vor jetzt bald 50 Jahren hier entführt und in Österreich eingeführt, importiert. Und das war ein wunderbarer Schachzug unseres Gottes. Ja. Einfach schön. So manche erkennt man, manche muss man zweimal hinschauen, aha. Die sind noch jünger geworden natürlich in der Zeit, aber irgendwie bin ich da fast zu Hause hier in Refrath, im Bäckershäuschen. Das ist immer im Gebet, bete ich fürs Bäckershäuschen und für die, die da drinnen herumwurdeln. Die erste Stunde, also wenn welche Erste schon da waren, es ist für mich interessant, wie der Geist Gottes so führt, denn jetzt habe ich schon gedacht in der ersten Stunde, jetzt nimmt mir der die Predigt weg. Aber das hat so gut gepasst, all die Lesungen und Beiträge, ihr werdet es gleich dann jetzt noch hören. Und zwar 2. Korinther, der eine Bruder, der hat 2. Korinther Kapitel 3 aufgeschlagen und bitte 2. Korinther Kapitel 4. Von Vers 7 bis 18. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft Gottes zugehöre und nicht uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib herumtragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überströmen lasse. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht vom Herrn und von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich und das Unsichtbare aber ewig. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir werden gleich vom Schatz und von den Gefäßen sprechen und dem Kapitel 3, das eigentlich da dazugehört. Manchmal denkt man, warum haben die da jetzt das Kapitel unterteilt und dann irgendwo wieder, das gehört doch eigentlich zusammen. Aber man sagt ja die Geschichte, dass das einer auf dem Esel reitend nach Paris, hat er die Kapiteleinteilung gemacht und jedes Mal, wenn der Esel gebockt hat, hat er wieder Kapitel abgeschlossen. So kommt es einem ja manchmal vor. Aber das Wort ist einfach ganz kraftvoll. Wir haben diesen Schatz, also ich verrate euch jetzt nicht jedes Kosewort, das ich mit meiner Frau habe, aber Schatz, das ist eigentlich, das sagen einige. Ich mache das dann wienerisch, verrate ich euch nicht den Wort Schatz, aber ich habe einen anderen Schatz gestern gefunden und zwar im Psalm 116 am Anfang. Psalm 116, Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen, ja, er hat zu mir geneigt sein Ohr. Und an meinen Tagen werde ich ihn anrufen, all meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Ich liebe den Herrn. Manchmal ist es so, da ist mein Herz so voller dem Herrn Jesus, dass ich auch sage, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Einfach so, wie ich das sehr, sehr oft meiner Frau auch sage, meinem Schatz. Aber der höchste Schatz ist einfach Jesus. Und das war auch in der ersten Stunde so das Thema, Jesus anschauen. Wir sehen ihn mit unserem Herzen. Und das wird eigentlich noch, jetzt bin ich im 53. Glaubensjahr, für manche andere wahrscheinlich gar nichts, aber doch schon einige Zeit. Und die Liebe zum Herrn hat nicht abgenommen. Es gibt, so wie in jedem Leben, Höhen und Tiefen. Und man ist manchmal ein bisschen nicht so gut drauf. Das betrifft auch unser Glaubensleben. Wir sind ja angefochten, das ja. Aber letztlich, dieser Schatz, der zieht uns immer wieder in die Höhe. Und in diesen Tagen, wo wir leben, wenn wir den Schatz nicht haben, dann sind wir ganz, ganz, ganz arg dran. Wir haben gedacht, es kann immer mehr Ärger werden mit der Corona. Also haben wir halbwegs im Griff. Dann kommt jetzt die Ukraine und nicht nur die. Und auf jedem Kontinent, wo wir hinschauen, das Durcheinander wird einfach immer größer. Und dieser eine Herr, der ist wirklich gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Und auf ihn schauen wir, auf ihn warten wir. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Wir haben diesen Schatz, sagt der Vers 7, in irdenen Gefäßen. Wir haben diesen Schatz, wenn das so steht, da müssen wir schauen, das bezieht sich doch auf etwas. Also umblättern. Der Vers vorher, 4, Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der Schatz, und fast das ganze dritte Kapitel spricht nur immer und immer wieder von der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir jetzt als Österreicher in den Alpen, wenn wir da in den Alpen sind und diese prachtvolle Landschaft, die Gebirge sehen und aber auch am Meer diese Weite sehen und alles ist wunderschön, kann ich nur einladen, Wien anzuschauen, das ist so die schönste Stadt überhaupt. Aber abgesehen davon, es ist vergänglich, es bröckelt, auch am Stephansdom bröckeln die Steine langsam ab. Ich glaube, auch am Kölner Dom wird die Zeit nicht so wirklich vorbeigehen. Aber da ist immer wieder diese Herrlichkeit Gottes, die wir haben dürfen als Gotteskinder. In den Liedern, auch in der ersten Stunde, dass wir Gotteskinder sein dürfen, dass wir aber lieber Vater sagen dürfen, dass wir nur so ein bisschen einen Hauch von Ahnung kriegen über diese Herrlichkeit, von der hier steht. Und die werden wir einmal wirklich sehen dürfen. Da werden wir mittendrin sein dürfen. Und Myriaden von Zeugen sind schon eingegangen. Und wir dürfen mühsam nachhinken. Also wir kommen dorthin. Ich wäre in ein paar Wochen 78, da bin ich schon ein bisschen näher, also ich sehe die Himmelstür schon, die klingt, ich weiß schon, welche Farbe die hat, aber das von dem abgesehen, es ist schön hier auf Erden, es ist schön mit Jesus zu leben, aber noch viel, viel schöner bei dem sein, der unser wirklicher Schatz ist. Und diese, wenn ihr das anschaut, Kapitel 3, das ist mir früher nie so aufgegangen, Herrlichkeit, Herrlichkeit, Heil, Herrlichkeit, denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Also noch und noch und noch, also dieser Schatz ist die Herrlichkeit Jesu, dieser Schatz ist die Herrlichkeit, dass wir durch ihn bei Gott angesehen sind und begnadigt sind. Wir leben ja Tag für Tag aus der Gnade, jeden Augenblick, Augenblick für Augenblick. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe Gottes Kraft zugehöre und nicht uns. Manchmal ist es so, dass wir denken, ich schaff's, ich reiß die Welt um und egal was geschieht. Ich bin 1944 geboren und war rachitisch und es war jahrelang, war ich mehr auf der Kippe, ob ich wirklich da bleibe oder nicht, schon woanders hingehe. Aber Gott hat es so geschenkt, jetzt im Alter, in diesem letzten Alter, ich muss Hochdeutsch sprechen, ja, ist es so, dass ich immer gesünder wäre eigentlich. Und das ist unglaublich, ganz unglaublich. Aber trotzdem, diesen Schatz habe auch ich nur in irdenen Gefäßen, in solchen sehr zerbrechlichen Gefäßen. In der ersten Stunde waren ein paar Mal Hinweise darauf, auf diese Kraft, die wir brauchen und die Kraft, unsere Kraft, die wir nicht haben. Aber mit dem Auferstandenen dürfen wir diese Auferstehungskraft schon haben und einen Schritt nach dem anderen vorausgehen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Der ist eben zerbrechlich, das merken wir. Am 13. März 2020, so, das war richtig, haben wir das gemerkt, hat die Vera um 12 Uhr die Brustkrebsdiagnose gekriegt. Und am Nachmittag hat unser Bundeskanzler, damals noch das junge Büschchen da, der Kurz, hat dann verkündet den ersten Lockdown ab kommenden Montag. Und dann musste man noch Befunde holen und sind die nächsten Tage kreuz und quer durch Wien gefahren. War auch interessant, einmal in der U-Bahn fast alleine zu sitzen und in den Öffis, weil die Leute alle den ersten Lockdown, da waren ja alle noch ziemlich gehorsam. Aber da war für uns von einem Augenblick auf den anderen die Frage, wie wird das wohl werden. Und wir sind dann zu Hause gestanden, haben uns ganz fest umarmt, haben beide geheult wie die Schlosshunde und haben eigentlich gesagt, aber es war schön, diese Zeit, diese jetzt auch damals 48 Jahre war schön und wir dürfen dankbar sein. Wir würden es eigentlich ein paar Jahre durchaus noch aushalten miteinander. Und Gott hat es auch geschenkt, wenn ihr heute meine Vera anschaut, die hat die Haare dichter, fester als vorher. Und ich habe ein Foto, da ist sehr wenig dann übergeblieben in der Zeit nach der ersten Chemo. Es kann von heute auf morgen anders werden, unser Leben eingeplant und dann wird es doch ganz, ganz anders. Und das ist auch gut so, damit die Kraft wirklich Gott gehört und nicht wir uns irgendwie rühmen. Auswendig das Kärtlein, Epheser 2, 8, 9, damit wir uns nicht rühmen, dass ihr ja schön brav in der Woche jetzt auswendig lernt. Epheser 2, 8 und 9 ist ein klassischer Navigatorenvers. Nein, es ist ein Bibelvers, es ist schon das Wort. Nicht unsere Kraft. Unsere Kraft, die Gott schenkt, ist ja immer wieder nur ein Geschenk. Der arme Übersetzer, der da übersetzen sollte, schnelle Reden. Du hast mein Mitgefühl. Aber ich muss draufschauen, weil die Uhr rennt nämlich hier in Refaz in die Richtung. Die rast in diese Richtung, komischerweise. Also, so einen Schatz in irdenen, zerbrechlichen Gefäßen. In Philipperbrief steht, dass wir unseren Wandel in Lauterkeit gehen sollen. Lauter, und dann haben wir nachgeschaut, was das überhaupt ist. Durchsichtig, der Sonne scheinend, also so, wenn man den Krug an die Sonne hält und es soll dann durchscheinen. Es hat so Schlitzohren auch damals gegeben, die solche Gefäße im Krug mit Sprüngen um teures Geld verkauft haben. Und wenn jemand wirklich weise war, dann hat er den Krug gegen die Sonne gehalten. Das ist das Lauter, um zu sehen. Und dann sind die Sprünge deutlich geworden, die der andere da verkleckst hat mit irgendetwas. Wir haben manche Sprünge in uns, auch unsere Nachfolge in den Fußspuren Jesu sind nicht ohne, manchmal ohne Sprünge, aber der Herr schenkt uns immer wieder auch den Neuanfang, immer wieder neu das Erkennen. Er hat für uns gelitten, er hat das Werk vollbracht, es ist immer, und der Johannes sagt, ich sage euch das, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, nicht vermutet, damit ihr es wisst, und aus dem Wort Gottes dürfen wir das wissen, ein Schatz in irdenen Gefäßen, damit eben Gottes Kraft groß wird. Und in diesem Schatz, der dem Herrn dient, und es ist nicht eigentlich nicht gar nicht das Äußere. Wir schauen immer oft aufs Äußere, auf das Innere, das was da drinnen ist, die Liebe Gottes, die Güte und Gnade und dieses mit Jesus sein zu dürfen. All das ist das wirklich Herrliche, nicht das Äußere. Wir schauen manchmal eben, ich habe überhaupt gerade eine Wahl hinter euch gehabt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Kein Nachwahlkritiker da jetzt, sage ich nicht. Aber nur jeder stellt sich ganz positiv da natürlich, und im Endeffekt kommt man drauf, der kocht auch nur mit Wasser oder sie oder wie auch immer. Das war jetzt nicht eine Beurteilung hier, wie es ausgegangen ist, sondern völlig allgemein gesprochen. Wenn ich bei uns schaue, ein Durcheinander. Wir haben zwar eine Regierung, ja, das ist gut, aber die können eigentlich nicht wirklich regieren. Die müssen dauernd diese Herumkritisiererei abwehren, immer wieder sich verteidigen. Dieses im Nörgeln, das ist hier nicht bekannt. Nein, das gibt's hier nicht. Oder wenn ihr ein richtiges Wiener Wort hören, Nörgeln, Motschgern, Mosern ist das was. Aber Motschgern, das ist so richtig, gehen über alles und jedes, das ist unklar. Das geht einem so auf die Socken. Denn ich denke, wenn ich die Politiker anschaue, der kommt frisch, nach ein paar Jahren ist der gealtert, um Jahre gealtert. Und wenn ihm dann noch dazu die Privilegien weggenommen werden, das ist ja ganz schlimm, ja, ohne Namensnennung. Aber jetzt kommt in diesem Gefäß, kommen immer wieder Angriffe, natürlich, das kann einem runterfallen, dann ist kaputt, dann kann irgendein Enkel so geschossen haben oder so irgendwie, und er kriegt einen Sprung in der Schüssel, nämlich das irdene Gefäß. Jetzt sagt der Paulus, und der Paulus ist ein Experte in mittendrin zu sein und eigentlich nimmer mehr zu wissen, wo ein und aus ist. Am Beginn des zweiten Korintherbriefs im ersten Kapitel, da sagt er, er wurde übermäßig beschwert, Verse 8 und 9, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also schon am Aufgehen, und dann ist ihm aufgegangen, nämlich deutlich geworden. Die Kraft, die mich geschaffen hat, die erhält mich auch in dieser Zeit, und es ist vor unseren Augen die wunderbare Herrlichkeit. Also der Paulus, er war schon am Verzweifeln, dieser Glaubensheld, aber auch nur ein Mensch, so wie wir, am Verzweifeln. Und jetzt kommt also eine Gegensatzpaar auf dem Weg der Nachfolge, immer mit einer Aussage, und kann man, wie passt das rein? Solche Gegensatzpaare haben wir dann im Kapitel 6 auch gleich. In Reinheit schreibt er hier im Kapitel 6, in Schlägen, in Tumulten, in Mühen, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit, mit Ehre und Unehre, mit böser und guter Nachrede, Wenn wir heute das Wort Gottes weitergeben, stehen wir ja schon mit einem Fuß im Kriminal, dass irgendwer sagt, du hast irgendwen oder irgendwas verhetzt, wenn du nur Bezug nimmst auf das, was Gottes Wort zu sagen und was Gott will und was Gott nicht will. Und da gibt's also mehrere solche Paare. Aber schauen wir jetzt hier in unserem Text. Bedrängt, aber nicht erdrückt. Bedrängt von allen Seiten. Dass wir schon gar nicht mehr ein- und aus wissen, wie es nun gehen soll. Bedrängt, aber nicht erdrückt. Der Schwiegervater unseres jüngsten Sohnes, der hat bei der Post gearbeitet und war in einer Künette. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein deutsches Wort ist oder es ist ein Fremdwort. Also eine Grube, wo die Leitungen drinnen sind, die Elektro-, Telefon-, Wasserleitungen. Also in so einer tiefen Grube. Und da ist er drinnen gestanden und dann ist es zusammengebrochen und er war verschüttet und hat eigentlich mit seinem Leben schon abgerechnet. Oder jetzt ist es soweit. Er ist dann nach einiger Zeit wieder ausgebuddelt worden aus der Grube und hat noch für etliche Jahre gelebt. Wir haben, wenn wir bei ihnen waren, in der Steiermark, hat er immer gebeten, wir sollen beten. Und dann ist es ihm schon ganz, ganz, ganz körperlich mies gegangen. Und als er uns gesehen hat im Krankenhaus, hat er gesagt, euch schickt Gott. Und da konnte man nur sagen, ja, da hat er recht eigentlich. Bitte betet mit mir. Und dann habe ich betet und ich habe dann mit ihm gebetet, dass es ertragen kann und so. Man hat gesehen, er ist schon auf der letzten Wegstrecke. Und dann habe ich ihn gefragt, aber Franz, jetzt möchtest du nicht auch beten? Möchtest du nicht den Herrn Jesus in dein Leben aufnehmen? Dann hast du ewiges Leben. Dann habe ich einfach so von der Herrlichkeit Jesu gesprochen. Ja, hat er gemeint, aber. Aber habe ich gesagt, du weißt nicht wie und was und wie. Ja, genau. Ja, du pass auf, ich sag dir immer einen Satz vor. Und du nimmst es und wiederholst es mit lauter Stimme als bewusstes Gebet, da sprichst du jetzt mit Gott. Und so haben wir also eins nach dem anderen aus seinem Übergabegebet gesprochen, er mit fester Stimme, Amen, Amen. Dann hat er von hier bis hierher gelacht und gestrahlt. Und wir anderen haben geheult vor lauter Freude, was da geschehen ist. Und ich glaube, ein paar Wochen später ist er heimgegangen. Also er ist schon dort, er ist schon unter diesen Myriaden. Einfach, bei manchen ist es sehr spät, bei manchen sehr früh. Bei meiner Frau, denke ich, die hat schon diese hier in der Gemeinde aufgewachsen. Die ist in der Dolmannstraße geboren, in dem Haus dort, am Heiligen Abend dort geboren. Und ich glaube, die war immer schon Gottes Kind. Aber sie behauptet, sie hat dann bei einer Freizeit ihr Leben Jesus übergeben. Und das glaube ich ihr auch, dass das so ist. Ich war dort unten in Österreich, in Wien, ich war immer römisch-katholisch. Heute bin ich nur mehr katholisch, nicht mehr römisch. Also das das Glauben, das ist so, das ist, ja, das war so was Komisches. Nur dann hat meine Mutter bei Anton Schulte beim Feldzug des Glaubens ihr Leben Jesus übergeben. Und sie hat nachher erzählt, sie war kurz davor, ihr Leben selbst zu beenden, da war die Ehe kaputt und eigentlich hat es keinen Sinn mehr gesehen in dem Leben. Und genau in dieser Phase wurde sie durch eine alte Kriegerswitwe zu Jesus geführt und dann war der Anton Schulte in der Stadthalle 5 Minuten von uns entfernt und sie ist 3 Wochen jeden Abend dort hingepilgert und sie hat eine Bekehrung erlebt. Also so radikal gibt es ja selten und hat das Evangelium in die Familie gebracht. Nur mein Vater, ein würdiger Hofrat, ein würdiger Richter, und ich ein würdiger angehender Jurist und auch in diesen Fußspuren. Wir haben dann immer gesagt, ja, jetzt spinnt sie wieder anders. Sie ist immer für irgendwas begeistert und das ist halt jetzt gerade die Bibel und dieses religiöse Zeug da. Aber dann haben wir gesehen, dass ihr Leben verändert wurde, dass da Kraft dahinter steht, das geht nicht, das kann man sich nicht einreden. Und dann sind wir ein bisschen ruhiger geworden und am Sonntag hat sie von uns, vom Vater und von mir die Bewilligung gekriegt, in die Versammlung zu gehen, auch kleine Brüdergemeinde. Und dann durfte sie auch schon am Sonntagabend dann auch noch, das war so, am Abend dann noch die Verkündigung, Wortverkündigung, also und. Und immer ist sie in der Küche gesessen und hat Bibel gelesen, manchmal hat sie gebetet und mit Tränen in den Augen, da hat sie garantiert für ihre zwei Männer gebetet, dass denen endlich das Licht aufgeht. Und das war dann auch so bei meinem Vater. 3 Wochen vor meinem Gehen ist er zum Herrn Jesus gekommen. Vorher hat meine Mutter ihre Mutter zur Übergabe gebracht. Also eine 75-jährige, ich sage jetzt nichts gegen die römische Kirche, aber eine wirklich überzeugte Römerin sozusagen, hat sie dann zum Glauben geführt. Meine Oma, die ist noch eine Zeit am Sonntag in der Früh in die Messe gegangen und am Abend in die Wortverkündigung. Und eines Abends kommt sie, ich komme gleich wieder zum Text zu und werde nicht so viele Geschichten erzählen, aber da kommt sie und sagt, du stell dir vor, was mir passiert ist heute in der Früh in der Kirche, ich habe mit dem Fuß irgendwie eingefädelt und ich bin hingefallen, der Länge nach. Ich weiß nicht, will Gott das nicht, dass ich in der Früh da und am Abend dort hingehe? Und das war dann, da ist sie dann nur mehr in die Versammlung gekommen. Aber das ist für eine 75-jährige Frau, die so ihren Lebensstil eigentlich, ja, das ist einzementiert. Gewaltig gesagt, das kann nur der Geist Gottes machen. Das kann nur Gott tun. Ich war natürlich mit meinem Vater, wir die Hochweisen, die Oma, ja, die Mutter, ja, so irgendwie, das hat mir dann leid getan, natürlich später. Also, jetzt, da war ich jetzt daran bedrängt, meine Mutter war bedrängt von ihren ungläubigen Liebsten, die sie hier auf Erden haben, aber Gott hat es gesehen, bedrängt, aber nicht erdrückt, so wie der Schwiegervater in der Knette, in dem Graben drinnen, nicht erdrückt. Es sind so Gegensatzpaare, keinen Ausweg sehen, aber nicht ohne Ausweg. Hoffnungslos, aber nicht ernst, so ungefähr könnte man das auch übersetzen. Verfolgt, aber nicht verlassen. Verfolgt, ich möchte so gern, dass ich ständig und dauernd vom Geist Gottes verfolgt werde, um nicht manchmal nach so viel Glaubensjahren immer noch manchmal ein bisschen aus der Haut zu fahren, wenn beim Autofahren, wenn da einer einem anhubt, weil man eh ganz genau das erlaubte Tempo fährt, da hupt der eine und schiebt an hinten im Kofferraum, dann passiert mir schon, dass ich manchmal nicht unbedingt liebevolles Evangelium dem da hinten zurufe und wünsche und nachher dann nur den Kopf schütteln, meine Frau auch, also drum. Sie ist sehr beweglich mit dem Kopf noch, übers Kopfschütteln über ihren Mann. Keinen Ausweg sehen, nicht ohne Ausweg, verfolgt, nicht verlassen. Wir sind ja Verfolger, genau genommen, denn wenn wir Nachfolger sind des Herrn Jesus, wenn wir in seinen Fußstapfen gehen, dann folgen wir ihm und das ist schön. Das ist schön, wenn wir erkennen, wo die Stapfen sind und wo wir gehen sollen und wo wir Gemeinschaft haben sollen. Ach, die Gemeinde Jesu ist so etwas Herrliches, so etwas Herrliches. Man würde sich ja wünschen, dass die Entrückung mitten in einem Gottesdienst, mitten in so einer Versammlung ist und wir zum Herrn gehen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Bei dem Niedergeworfen muss ich immer denken an diese, ich weiß nicht, wie es heißen, diese dicken 200 Kilo schweren japanischen Ringer. ihr kennt die sicher, ne? die sie dann so lang hin und her reißen, bis dann endlich einer mit einem Riesenkrach da am Boden plumpst, niedergefallen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Ja, manchmal kommen wir uns auch so vor, ich bin so arm, ich wäre so bedrängt und dabei ist dieses arme Würstel der reichste Mann der Welt, weil da Jesus Christus drinnen ist. Im Johannesevangelium in den Abschiedsreden, da steht doch, dass der Vater im Jesus ist, Jesus im Vater und wir in Jesus. Also was wollen wir denn eigentlich? Was kann uns denn noch sein? Aber wir sind halt noch anfechtbar. Das müssen wir halt ertragen. Und irgendwo bin ich gar nicht böse, dass wir schon so alt sind und doch schon so in die Nähe kommen. Unsere drei Kinder, drei Schwiegerkinder, drei Enkelbuben und drei Enkelmädchen. Also da darf jetzt nichts mehr passieren, damit da diese Einheit nicht gestört wird, diese merkbare Einheit. Und das ist schön, dass in diesen drei Familien wirklich Jesus der Herr ist, der König ist. Und die Kleinen und Größeren, der Älteste ist jetzt 21, von 21 bis, wäre bis 4, 4? Ja, 4. Ist die Palette und wenn die Kleinen, wenn die so ein Lied über Jesus singen, das ist schon was Schönes, was Wunderbares. Verfolgt, nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet und alle Zeit das Sterben Jesu am Leib herumtragen. 1. Mose Kapitel 3. Wir sind da in dieser Generation. Das ist so, das Sterben herumtragen, und das wird sein. Jetzt hat Gott uns noch einmal ein bisschen Zeit geschenkt, aber es war nicht einfach. Diese letzten eineinhalb, bald zwei Jahre, da hat das ganze Leben hat sich dann darum gekümmert, um die Behandlungen und all das. Die Ärztin, die Onkologieärztin, die meine Frau behandelt hat und immer wieder noch dann betreut, untersucht und betreut, die hat schon das Evangelium natürlich gehört. Wir haben ja dann vor Weihnachten auch was zum Lesen gegeben. Und die hat dann einmal ein neues Mittel, eine Spritzenkur in Bezug auf die Lymphdrüsen, weil sie dort ja fast alle verloren. Und hat mit der Apotheke, mit der Spitalsapotheke telefoniert, und das war sünd teuer, diese Spritze. Und die wollten nicht so recht in der Spitalsapotheke. Und dann hat die Ärztin gesagt, aber für meine Frau Lippert, ich brauche für meine Frau Lippert, brauche ich diese Spritze. So kann man einfach auch Menschen gewinnen. Und das ist so herzlich lieb gewesen, für meine Frau Lippert. Meine Frau Lippert, mein Schatz, ja, auch, aber in Abstand. Zuerst der wichtigste Schatz, der Herr Jesus, und dann alles andere. Das Sterben herumtragend, und das wird so werden. Ich habe die Modekrankheit an den Beinen, die Polyneuropathie, ja, wo sich von den Nervenzellen die Hüllen ablösen. Da kann man nichts machen. Man kann da nur, wenn Schmerzmittel nehmen, brauche ich gar nicht. Und ich kann einfach sagen, ja, ich merke es auch. Es ist nicht so. Ich bin auch auf dem Weg. Aber auf dem Weg steht hier, dass wir die Auferstehungskraft Jesu haben. Im Epheserbrief noch und noch, ist in der ersten Stunde auch gelesen worden, was wir alles in Christus haben. Und das ist unbegreiflich. Die Auferstehungskraft Gottes. Es ist hier ein Durchgang. Es ist hier, ein Bruder hat den ersten Petrusbrief gelesen. Es ist eine Wanderung als Fremdlinge und dann zum Ziel hin. Mein Vater, der war 1911 geboren. Das heißt, er war geboren als Kaiserbürger des Kaiserreichs, K und K, ein K und K Bürger. Dann kam der Erste Weltkrieg und dann die Erste Republik in Österreich. Das war jetzt der zweite Staatsbürger. Dann 1933 hat es ja so eine Revolution von rechts gegeben, von 33 bis 38, das war der Ständestaat, ist er dort Bürger des Ständestaats gewesen. Dann waren wir plötzlich deutsche Reichsbürger, ich bin 44 geboren, also geboren als deutscher Reichsbürger. Und dann kam das zweite, die zweite Republik, in der wir jetzt sind. Also bei meinem Vater, was man alles so durchmacht, und doch sehen wir, welche Staatsbürgerschaft nachweise wir haben. Wir sind Fremdlinge. Wir sind Fremdlinge auf dem Weg zum Ziel. Das Leben Jesu in unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Dann ist im nächsten Vers vom Geist des Glaubens die Rede. Nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Das ist auch etwas wunderbares, ein Zitat aus dem Alten Testament, wenn ich es richtig finde, eben aus diesem Psalm 116, den ich da eingangs vom Schatz gelesen habe. Der Geist des Glaubens. Oft und oft, wenn ich so im Gebet auf den Knien bin, denke ich, Herr, und sag's auch, ich kann das nicht begreifen, warum ich, Gotteskind bin, also warum ich das erkannt habe. Und das ist doch sowas Herrliches, warum ergreift das nicht jeder? Ohne Ausnahme, das ist ja nur Vorteile sozusagen. Nein, es ist was Herrliches, Herrliches. Aber wir dürfen es einfach nehmen. Manche Fragen, meine Frau und ich, wir sind draufgekommen, dass wir in all den 1,5 Jahren nie das W-Wort benutzt haben, nämlich warum. Niemals. Das war einfach, aha, so ist es. Dabei war die Chemo, die hat also dieses Geschwür um ein Drittel kleiner gemacht. Meine Frau schaut schon auf die Uhr. Also wenn ich jetzt ganz schnell runterlaufe, dann wisst ihr, sie hat gesagt, ich soll aufhören. Mache ich aber im Augenblick nicht. Das ist durch die erste Behandlung um ein Drittel weniger geworden. Und wir schon auch sehr gut. Jetzt spritzt man noch ein bisschen Chemie hinein und dann ist es erledigt. Aber das Karzinom hat sich so komisch verkrochen unter dem Milchkanal und Milchlappen, dass das kaum möglich war, das wegzukriegen ohne Operation. Und dann... Okay, dann hat die Ärztin gemeint, ja, und wir auch, nein, da tun wir nicht herum und es ist amputiert worden. Ich habe jedem gesagt, du, ich habe mich jetzt jahrzehntelang an der Brust meiner Frau erfreut und jetzt geht es nur darum, dass sie das auch gut erträgt und das tut sie auch. Diese Sterblichkeit an uns und diese Festigkeit im Glauben, wo es gefordert ist, wo es notwendig ist. Und das ist täglich notwendig, aber in solchen Situationen natürlich umso mehr. Weil meine Frau eben jetzt schon den Kopf geschüttelt hat, gehe ich gleich zum Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht. Und ich habe mal auf das Thema drüber geschrieben, wir werden nicht müde, habe ich hier geschrieben. Wir werden nicht müde, wir geben nicht auf. Noch irgend so ein Wort. Also ja, jedenfalls, wir geben nicht auf. Was habe ich denn da noch? Irgendwo steht es. Das tun wir auch nicht. Wir wissen, Jesus ist da. Und er hat uns zum Vater geführt. Er hat uns, er ist auf dem Weg, uns dorthin zu führen. Deshalb ermatten wir nicht. Das steht übrigens im ersten Vers des vierten Kapitels auch. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Das steht auch da. Und es ist wieder dieser Dienst, diese Herrlichkeit Gottes auszustrahlen und anderen Zeugnis zu geben, anderen Bericht zu geben, egal wie sie reagieren. Und manchmal ist es eben so, dass wir denken, der wird nie gläubig. Also das ist ein hoffnungsloser Fall. Aber genau solche liebt Gott, solche hoffnungslosen Fälle. Und wenn wir genau in unser Leben reinschauen, dann sind auch wir vorher früher ein hoffnungsloser Fall gewesen, aber es gibt keine hoffnungslosen Fälle für den lebendigen Gott. Wir ermatten nicht, wenn unser äußerer Mensch aufgerieben, zerbröselt wird sozusagen, also wirklich bald nichts mehr überbleibt. Wir haben das jetzt in der Behandlung gesehen, was man da alles an Tests und Prüfungen hinter sich bringt. Der äußere Mensch, der wird zerbröselt, aufgerieben, aber der innere Mensch, der wird von Tag zu Tag erneuert, das ist wichtig. Wenn der Paulus da von schnell vorübergehenden Leichten, der Leichtigkeit, der Drangsal spricht, dann ist es natürlich für uns nicht leicht nachzuvollziehen, denn diese Schwere ist eigentlich bei vielen nicht etwas Leichtes und auch nichts schnell Vorübergehendes. Auch da denke ich oft, wenn ich über irgendeine blöde Kleinigkeit mich aufrege, was andere mitmachen, was andere hier wirklich durchaus mitmachen müssen. Der innere Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Und wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und es spricht wieder auch, dass wir den Herrn Jesus sehen werden, so wie er in der Apostelgeschichte gleich am Anfang, die Engel sagen, so wie er jetzt in eine andere Dimension emporgehoben wurde, so wird er kommen und wird uns heimholen. Ach, das wäre natürlich noch schöner, ohne jegliche Krankheit, ohne jeglichen Probleme und alles ist happy peppy und so entrückt zu werden. Aber das kann ich nicht sagen. Aber es könnte so sein, aber es muss nicht so sein. Wir haben keine Gewähr, dass es so sein wird. Aber trotzdem haben wir die Sicherheit in seinem Wort. Wir haben das Unsichtbare, das Ewige. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ach, ich kann immer wieder nur sagen, es ist einfach herrlich und großartig. Na, wenn man da im dritten Kapitel nachschaut, wir sind ein Brief Christi, der Welt zu beweisen und zu zeigen, welch ein Schatz der eine wahre, lebendige Gott ist. Dieser eine wahre, lebendige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist der eine wahre Gott und kein anderer. Bei uns in Österreich ist im Augenblick ganz, ganz arg die Religionsvermischungen, und zwar wirklich von links außen nach rechts außen, alles zusammengemischt und es ist alles dasselbe. Da wird uns es immer wieder deutlich, wir sind ein Brief Christi und es ist Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit, das Leben ist, und niemand kommt zum Vater, denn durch ihn und die ganzen anderen Ich-Bin-Worte, die uns da in den Sinn kommen, in Herrlichkeit, das Vergehende in Herrlichkeit, besteht das Bleibende in Herrlichkeit und. Und es geht so weiter, Herrlichkeit um Herrlichkeit. Und wir haben begonnen mit dem Psalm 116, zu Gott gesagt, ich hab dich lieb. Und das dürfen wir sagen. Wir dürfen auch in Situationen, die uns nicht gefallen, auch wenn es manchmal drunter und drüber geht, dann sagen, Herr Jesus, wir haben dich lieb und wir freuen uns so sehr, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass wir erkennen durften, dass wir ohne dich nichts sind. Ihr vermögt nichts, Johannes Evangelium Kapitel 15, ihr könnt nichts ohne mich, sagt er dort, ohne mich, aber in mir und mit mir könnt ihr reichliche Frucht bringen. Und dann haben wir das Leben, das wahre Leben in unserem wunderbaren Heiland und Herrn Jesus Christus. Amen.